Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir wollen heute an Heiligabend mit einer kleinen Fazitreihe beginnen, in der wir Projekte und Ideen vorstellen, die uns die Gesellschaft voranbringen können in der Architektur, der Kunst, der Kulturpolitik, im Theater. Zum Auftakt das Thema Städtebau und Verkehrspolitik. Immer mehr Autos fahren im öffentlichen Raum, das kann irgendwann nicht mehr klappen. Was tun? Bürger wehren sich, Politiker versuchen, die Probleme irgendwie zu moderieren und in den Griff zu bekommen. Höchste Zeit, auf Städteplaner zu hören, die Visionäre sind, die nicht kurzfristig nach Lösungen suchen, sondern langfristige Perspektiven aufzeichnen für die Mobilität in der Stadt. Einer dieser Städteplaner ist der Architekt Stefan Bendix. Er hat das Planungsbüro Artgeneering in Brüssel mitbegründet. Art, Kunst und Engineering, die Kombination also von Kunst und Technik. Ich habe Stefan Bendix gefragt, wie das beim Thema Stadtplanung zusammenpasst.
Städtebau hat natürlich eine sehr technische Seite auch und wir glauben, dass man bei Verkehr, Städtebau mit kreativen Ansätzen, die durchaus ein bisschen künstlerisch sein dürfen, sehr weit kommt, zu neuen Lösungen kommt und wie Sie schon gesagt haben, ich glaube, das ist heute mehr denn je nötig, um unsere Städte wieder lebenswert und attraktiver zu machen.
Dann lassen Sie uns mal über Kreativität, über neue Lösungen sprechen. Eine Idee, die Sie propagieren, Herr Bendix, ist die aktive Mobilität. Was meinen Sie damit?
Das ist eigentlich ganz einfach. Aktive Mobilität, das umfasst zu Fuß gehen und Radfahren. Das ist ein bisschen der Gegensatz zur, was wir auch gerne die passive Mobilität nennen. Also der, man sagt dann unter Fachleuten, der motorisierte Individualverkehr, die Autos halt, und der öffentliche Personennahverkehr, Straßenbahn, Busse und so weiter. Und wenn man das aktive Mobilität nennt, oft wird das auch so sanfte Mobilität genannt oder die schwachen Verkehrsteilnehmer, das ist mir ein bisschen zu passiv
zu
und zu defensiv. Mhm. Und aktiv klingt dann besser, cooler, ganz einfach auch, selbstbestimmter, selbstbewusster. Und wir glauben, dass diese aktive Mobilität eben ein Riesenpotenzial hat, um unsere Städte und auch Dörfer attraktiver und lebenswerter zu machen. Und deswegen interessieren wir uns als Stadtplaner so für Mobilität und dann mit Name vor allem fürs Radfahren und zu Fuß gehen und denken auch ganz radikal darüber nach, wie man den Verkehrsraum, der per Definition öffentlich ist, aber halt oft vom Auto dominiert wird, wie man den anders nutzen kann. Könnte, besser nutzen und den auch transformieren könnte.
Sie sind Holländer, Sie haben ganz unmittelbar erlebt, wie im Laufe der Jahre, Jahrzehnte das Fahrrad immer mehr Platz bekommen hat im städtischen Verkehr in den Niederlanden, zum Beispiel in Amsterdam. Mehr Platz für Fahrräder heißt weniger Platz für die Autos. Bedeutet das zwangsläufig, der eine gewinnt, der andere verliert?
Ja, die Holländer haben da schon einen gewissen Vorsprung. Also die aktive Mobilität und gerade das Radfahren sind da natürlich sehr, sehr weit schon entwickelt. Jeder fährt eigentlich Rad. Also es gibt auch nur ganz wenige Leute, die überhaupt nicht Rad fahren. Und das hat Riesenvorteile für die Städte. Also holländische Städte sind im Allgemeinen sehr lebenswert. Ja, und das geht eben nicht nur zu Kosten der Autofahrer, sondern die profitieren da eigentlich auch davon. Das ist eigentlich ein bisschen der Clou. Mhm. Wenn man in aktive Mobilität investiert, dann bringt das eben nicht nur was für die Radfahrer und Fußgänger, sondern indirekt auch für die Autos, weil dann eben die, die Fahrrad fahren wollen und können, dann das auch machen. Ja? Und dann bleibt letztendlich mehr Raum, sowohl Fahrspuren, auch Parkplätze übrig für die, die wirklich mit dem Auto unterwegs sein müssen. Und es ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Und diese Gegenstellung zwischen Radfahren und Autofahren geht in Holland zum Beispiel auch gar nicht so auf. Weil, wie gesagt, jeder kennt die andere Seite. Jeder fährt manchmal Auto, manchmal Fahrrad. Und deswegen gibt es da so ein ganz natürliches Verständnis unter den verschiedenen Nutzergruppen.
Ich war vor 2 Monaten in Kanada, in Vancouver und bin dort Auto gefahren. Viele Kreuzungen haben dort für Autofahrer aus allen 4 Richtungen ein Stoppschild. Alle müssen halten und sich verständigen, wer zuerst kommt, wer zuerst steht, darf als Erster weiterfahren. Das funktioniert, so habe ich das erlebt, hervorragend, auch an größeren Kreuzungen. Eine für mich wirklich sehr überzeugende, völlig neue, radikale Art, irgendwie den Verkehr auch zu entschleunigen, mehr Rücksichtsnahme zu wecken. Gibt es entsprechende Überlegungen, entsprechende Projekte in Europa?
Na, es gibt so ein bisschen ein Pendant dafür für den Radverkehr in den Niederlanden schon seit Jahren. Das heißt auf Deutsch das Rundumgrün. Der Clou an der Sache ist eigentlich die, dass da alle Radfahrer und Fußgänger gleichzeitig grün bekommen aus allen Richtungen. Und das ist erstmal ein bisschen verrückt, weil da natürlich eigentlich nicht so genau geregelt ist, wer jetzt Vorfahrt hat. Und wenn zwei zusammenstoßen, dann ist das auch nicht so ganz, wie soll man sagen, juristisch wasserdicht. Ne? Mhm. Ja, aber es sind halt kleine Unglückchen. Aber was man eben dadurch schafft, und deswegen hat Groningen das auch eingeführt, ist, dass man ganz schwere Unfälle verhindert. Was natürlich für im städtischen Radverkehr oft die schlimmsten Sachen sind, ist, wenn ein an einer Ampel Radfahrer neben einem Lastwagen steht, die kriegen beide gleichzeitig grün. Das Rad fährt geradeaus, der Lastwagenfahrer biegt rechts ab, sieht den Radfahrer nicht und dann gibt es diese tödlichen oder schwer verletzten Unfälle. Und das wird durch dieses Rundumgrün vermieden.
Soziales Verhalten, haben Sie gesagt, wird ja motiviert, also mehr Rücksichtsnahme und weniger Rücksichtslosigkeit. Das ist ja das Gegenteil von Rücksichtsnahme.
Und das ist eben das Tolle an aktiver Mobilität, dass die Radfahrer und Fußgänger sowieso noch dieses Verhalten an den Tag legen. Und man müsste jetzt natürlich, wenn man Verkehrsraum gestaltet, genau auch darauf abzielen, ja, dass man sie nicht noch mehr konditioniert, nur nach Regeln zu schauen. Und wenn grün ist, fahre ich, egal was links und rechts passiert, sondern eben wirklich diese Qualität sich bewahrt, dass man aufeinander Acht gibt und sich auch so verhält im Verkehrsraum.
Herr Bendix, Sie haben gesagt, Sie denken über radikale Lösungen nach mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Nennen Sie doch mal so ein, zwei radikale Lösungen.
Ja, so radikal sind die oft gar nicht. Das sind eher sehr intelligente Lösungen. Also es gibt ein paar Sachen, die wir in unserem Buch auch dokumentiert haben, dass man natürlich, wenn man jetzt Verkehrsraum umformen will, man immer mit den gleichen Problemen eigentlich zu machen hat. Leute, die sagen, wir brauchen Parkplätze, sonst gehen die Geschäfte nicht, sonst kommt keiner mehr in die Innenstadt. Und da gibt es halt so ein paar Tricks, die wir in unserem Projekt noch angewendet haben, wo man zum Beispiel Parkplätze, die es gibt, umformt zu Kurzzeitparkplätzen. Wir haben dann so in einem Projekt mal so Parkzeitindikatoren. Das sind so eigentlich so wie Parkuhren, die dann runterzählen. Und wenn man zu lange im Start steht, man darf eine Viertelstunde gratis parken, dann werden die rot und zählen weiter. Dann sieht jeder, wie lange man schon eigentlich zu lange da parkt. Das hat so eine gewisse soziale Kontrolle. Und damit erreicht man, dass man zwar vielleicht weniger Parkplätze hat in so einem städtischen Raum, der aber öfter genutzt wird durch verschiedene Autofahrer. Dadurch hat man eigentlich mit weniger Stellplätzen einen höheren Turnover und dann sind auch die Gewerbetreibenden vielleicht am Ende des Tages sogar besser unterwegs, weil sie eben nicht nur einen Parkplatz vor der Tür haben, wo einer den ganzen Tag steht, sondern jede Viertelstunde einen anderen potenziellen Kunden. Und das sind so kleine Tricks und Kniffe, mit denen man in so einer Diskussion dann punkten kann. Weil man hat natürlich immer viel Widerstände. Also wenn man an die Parkplätze rangeht, das ist in Deutschland auch nicht anders, gibt es immer viel Widerstand.
Das kann man sich vorstellen.
Bewohnen und Gewerbetreibenden.
Das Buch, das Sie erwähnt haben, das Sie zusammen mit Aglaé Desgros geschrieben haben, herausgegeben haben, da geht es um Verkehrsräume, die bereits existieren, aber anders genutzt werden können. Können Sie vielleicht noch ein weiteres Beispiel nennen?
Ja, es geht natürlich vor allem darum, wie man diesen Verkehrsraum anders aufteilt. Also Verkehrsraum ist ja per Definition öffentlicher Raum. Das Buch heißt dann auch Traffic Space is Public Space, weil wir eigentlich sagen, man vergisst das viel zu oft, dass alles, was für Verkehr da ist, eigentlich vom Grund aus öffentlich ist, durch jeden nutzbar. Und wir haben die letzten Jahrzehnte das ein bisschen zu sehr ans Auto überlassen. Und da gibt es jetzt halt gewisse Beispiele, Projekte, die sehr interessant sind, wie man dieses Teilen des Raumes anders hinbekommt. Wir haben ein Projekt in Löwen gemacht, wo wir eigentlich eine Anrainerstraße kombiniert haben mit einem Radschnellweg und das entworfen haben im Rahmen von einer Parkgestaltung und haben da ganz genau drüber nachgedacht, wie bringt man es jetzt zusammen, dass die Radfahrer Vorrang haben und die Autofahrer es nicht überholen, so dieses Fahrradstraßenprinzip und das trotzdem Teil eines Parks macht. Also nicht so dieses Bild der Radautobahn, so roter Asphalt und dann der da so durch die Stadt gepeitscht wird, sondern ein gut gestalteter öffentlicher Raum, auf dem man gut Radfahren kann und wo man auch sozusagen dieses Zusammenleben, das Zusammennutzen von verschiedenen Verkehrsteilnehmern fördert.
Herr Bendix, wie lange dauert es denn, bis so grundlegende Ideen, wie Sie sie jetzt skizziert haben, bis die umgesetzt werden können, bis die Bürger so weit sind? Sind Sie da im Prinzip Optimist? Könnte das relativ schnell gehen auch?
Da muss man ganz dicke Bretter bohren. Ich bin aber trotzdem Optimist. Also man muss natürlich irgendwann damit anfangen. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass das in Holland schon viel weiter ist. Und da hat man halt auch so in den 70er, 80er Jahren damit angefangen, dass man konsequent aktive Mobilität fördert. Das dauert eine Zeit. Das ist zweifelsohne nicht von heute auf morgen so mal gemacht. Aber man muss halt irgendwann auch damit anfangen. Und da ist jetzt gerade, denke ich, schon ein Momentum. Die ganze Diskussion um Feinstaub, CO2 ist, glaube ich, so ein Momentum, das man auf jeden Fall nutzen sollte. Jetzt geht es halt darum, dass man mal konsequent den Schritt macht und sich dann auch, wenn es konkret in die Ausführung geht, ja, dann mal traut, mal eine Fahrspur wegzunehmen oder mal ein paar Parkplätze umzuwidmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man hat Widerstände zu erwarten, aber bei unseren Projekten, die wir realisiert haben, ist eigentlich immer so, dass am Schluss sich kaum einer mehr vorstellen kann, dass es mal anders war. Und auch die zuerst eigentlich dagegen waren, das Projekt letztendlich auch gut finden, bei allen Widerständen, denen man unterwegs sozusagen begegnet. Oder mal ein paar Parkplätze umzuwidmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man hat Widerstände zu erwarten, aber bei unseren Projekten, die wir realisiert haben, ist eigentlich immer so, dass am Schluss sich kaum einer mehr vorstellen kann, dass es mal anders war. Und auch die zuerst eigentlich dagegen waren, das Projekt letztendlich auch gut finden, bei allen Widerständen, denen man unterwegs sozusagen begegnet.
Visionen sind nötig. Der Städteplaner und Architekt Stefan Bendix war das in unserer Reihe mit Ideen, Projekten, die die Gesellschaft voranbringen. Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag setzen wir die Reihe fort und blicken nach Paris, wo ein Kunstareal die Pariser Banlieue neu und hoffentlich auch nachhaltig beleben wird.